Ich will mich kurz vorstellen. Wo komme ich her? Den Namen wisst ihr schon. Ich komme heute aus Heppenheim. Meine Wiege stand in Zittau am Dreiländereck zu Polen und Tschechien, also ganz weit im Osten, an der Grenze zu Schlesien und Böhmen. Ich bin auch ein halber Schlesier. Und 1999, 10 Jahre nach der politischen Wende, kam meine persönliche Wende. Ich musste mir eine neue Arbeit suchen, fand sie nicht in Sachsen, sondern wunderbarerweise in Südhessen. Seit 2,5 Jahren bin ich jetzt Rentner und habe aber noch einen Minijob an meinem alten Arbeitsplatz. Und es macht mir ja jetzt richtig Freude, dort 3 Tage im Monat zu arbeiten. Ich genieße meine Freizeit natürlich mit Reisen, mit Wandern, mit Radeln und nehme mir die Freiheit, auch Gemeinden an der Bergstraße zu besuchen. Ihr liegt mir verkehrstechnisch am nächsten, 6 Minuten mit dem Zug von Heppenheim, so komme ich hierher. Ich bin auch ein Bibelbegeisterter. Mehr als 50 Jahre lese ich schon in meiner Bibel. Mit 14 Jahren bekam ich meine erste Bibel, eine Bibel in schwer verständlicher Sprache, die alte Elberfelder, wer sie kennt, und war ganz glücklich, als 1973 bei uns auch die gute Nachricht, das Neue Testament in heutigem Deutsch erschienen ist. 1983 kamen dann Teile des Alten Testamentes dazu. Das habe ich noch hier. Für 6 Mark der DDR konnte man sie kaufen, wenn man Beziehungen hatte. Und ja, ich entdecke immer wieder Neues, Schätze, wunderbare, lyrische, geistliche Texte in diesem Buch. Vor einiger Zeit habe ich etwas ganz Besonderes entdeckt. Bibelverse in gereimter Sprache. Ich schreibe selber gern Gedichte und ja, fand das ganz großartig, dass auch die Übersetzer der Gute-Nachricht-Bibel 7 Bibelverse in Reime gefasst haben. Diese Verse stehen nicht in den Psalmen, sondern in dem Buch Jesaja, die ersten 7 Verse. Und ich will sie euch nahe bringen heute. Wohlan, ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Auf fruchtbarem Hügel, da steht mein Stück Land. Dort pflanzt ich den Weinberg mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, baute Wachturm und Kelter, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhofft ich zurecht, doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet denn ihr da? Die Trauben sind sauer, entscheidet doch ihr. War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Weg reiß ich die Hecke, zum Schutz einst gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein und die Mauer ringsum, die reiße ich ein. Zertrampelnden Füßen geb ich ihn preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn seid ihr, Israel. Sein Lieblingsgarten, Juda, seid ihr. Ich hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Wohlan, so beginnt der Luthertext in diesem Buch Jesaja, in diesem Kapitel. Hört mir zu, sagt er, Jesaja, was für ein Mann und was für ein Lied, dieses Lied vom Weinberg. Jesaja verkündet das Lied seines Freundes, so sagt er, ein Lied vom Weinberg. Wir haben Weinberge hier in der Nähe. Aber Jesaja, was für ein Mann! Ein schöner Name, Jesaja, heute nicht mehr so gebräuchlich. Ja, da steckt Gott, der Herr, drin. Und yes, wie bei Jesus, bedeutet Rettung und Heil. Jesaja ist ein ganz besonderer Bote Gottes. Seine Familie hatte gute Beziehungen zum Königshaus. Sie war also regierungsnahe und er gehörte zur Oberschicht im Land Juda. Gott beruft Jesaja als jungen Mann im Jahr 736 vor Christus. Im gleichen Jahr starb der König Usia. Es folgten Joram, Ahas und Hiskia. Mehr als 50 Jahre war Jesaja berufstätig. Ich bin es auch bald. Kurz und klar ist seine Berufungsgeschichte. In Jesaja 6 steht: Ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Das kann auch ein Ansporn heute sein für junge Leute, aber vielleicht auch für Ältere. Hier bin ich, das heißt, ich bin bereit, sende mich. Israel war seit fast 200 Jahren geteilt. Nachdem Salomo, der große und weise König, gestorben war, beide Reiche waren verfeindet. Juda, das südliche Reich, reichte bis zum Roten Meer. Von Usia lesen wir im 2. Chronika, weil Gott ihm auf wunderbare Weise half. Im Kampf gegen die Philister und Araberstämme wurde Usia immer mächtiger. Und sein Ruhm drang bis nach Ägypten und in ferne Länder. Jesaja hatte ein schweres Amt, denn er musste die Niederlagen gegen Assyrien und Babylon und die nachfolgende Gefangenschaft prophezeien. Der Grund für Gottes Gericht waren die Gesetzlosigkeit, trotz formaler Treue im Gottesdienst und der wachsende Götzenkult. Was soll ich mit euren Opfern, fragt der Herr. Lasst eure nutzlosen Opfer, ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Wenn ihr zu mir betet, höre ich nicht darauf, denn an euren Händen klebt Blut. Macht Schluss mit eurem üblen Treiben, lernt Gutes zu tun, sorgt für Gerechtigkeit, steht schon im 1. Kapitel des Jesaja-Buches. Aber Jesaja hatte auch gute Nachrichten bekannt zu machen. So durfte er das Kommen des Messias mit Worten ankündigen, die sich buchstäblich in Jesus erfüllt haben. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel, Gott mit uns, nennen, steht in Jesaja 7. Jesaja war auch ein Dichter und Sänger. Wir finden mehrere Lieder in seinem Buch. Das Lied vom Weinberg ist ein eher trauriges Lied. Das Lied seines Freundes, das ist Gott selbst. Und es ist das Lied eines Bräutigams an seine Braut. Denn der Weinberg ist ein geläufiges Bild für die Braut. Also der Freund des Bräutigams trägt so als Brautführer, gewissermaßen als Liebesbote, dieses Lied vor. Das ist Jesaja, das Lied vom unfruchtbaren Weinberg des Herrn. Das kommt so lyrisch leicht daher und hat doch eine ernste Botschaft. Meine drei Predigtpunkte lauten: erstens die vergebliche Mühe eines Winzers und die Konsequenz. Zweitens die Zerstörung und Auslieferung des Weinberges und drittens die Klage des liebenden Weingärtners. Die Frage ist, hat dieses Lied, das Gott durch den Propheten Jesaja an sein Volk richtet, auch für uns heute Bedeutung? Wie geht es Gott mit seinem durch Jesus erkauften Kindern, seinem Christenvolk? Können wir die Verse auch auf die Christenheit auf unsere Gemeinde und jeder Christ auf sich persönlich beziehen. Das zu beantworten soll das Ziel meiner Verkündigung sein. Ich sehe in diesem lyrischen Text ein Liebeslied Gottes an sein Volk, Israel und auch an uns. Erstens die vergebliche Mühe des Winzers. Ich schalte mal weiter, schaffe ich das? Ich schaffe das, wunderbar. Ich lebe gerne an der Bergstraße. Das liegt auch an den Weinbergen. Auch in biblischen Geschichten lesen wir von Weinbergen und Weinbauern. 77 Mal. Oh, was mache ich denn hier? Bin ich hier irgendwo? Das Geknacke, stört euch das? Mich stört es. Danke, perfekt. Ja, 77 Mal kommt der Weinberg im Alten Testament vor. Drei Beispiele. Schon im ersten Buch Mose steht: Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken. Da kannte man also auch schon das Geheimnis der alkoholischen Gärung. Es war kein Traubensaft, den Noah trank. Die Trunkenheit hatte böse Folgen. Auch das verschweigt die Bibel nicht. Eine andere Geschichte. Melchisedek, der König von Salem, bedient Abram mit Brot und Wein und segnet ihn. Was für ein prophetisches Bild. Brot und Wein verbunden mit einem Segen für den Vater des Glaubens, Abram. Ein Vorzeichen auf das christliche Abendmahl. Drittens Beispiel. Als die 12 Kundschafter von Mose in das Land Kanaan gesandt werden, kommen sie in ein Tal mit Weinstöcken. Und sie schnitten eine Weinranke mit einer Traube ab, die war so schwer, dass zwei von ihnen sie auf einer Stange tragen mussten. Was waren das für Schwächlinge? Sehr eindrucksvoll war auf meiner Israelreise in 2011 der Besuch in einem Weingut auf dem Golan, wo in Höhen bis 1200 Meter über dem Meeresspiegel Wein wächst. Der Jardenwein ist ein besonderer Tropfen. Aber nicht nur der Prophet Jesaja, auch Jeremia und Hosea, Amos und Zephania verwenden dieses Bild vom Weinberg. Jesus erzählt auch zwei Geschichten von einem Weinberg, dem Weinbergbesitzer und seinen Arbeitern. Ein Weinberg macht Mühe. Gibt es Winzer oder Hobbywinzer in unserer Mitte? Ich habe einen in Heppenheim, bei dem darf ich manchmal mit dabei sein, am liebsten bei der Ernte, bei der Lese. Ja, er macht Mühe, aber die Aussicht auf süße Trauben und edlen Wein spornen an. Sie motivieren. Die gute Lage und der Boden ist das eine. Die Pflege ist natürlich besonders wichtig für den Erfolg. Genug Sonnenschein ist in Israel kein Problem. Aber was hat dieses Lied oder warum hat diese Arbeit des Weinbergers zur Missernte geführt? Warum ist unserem Lied von diesen mickrigen Trauben, von sauren Trauben die Rede? Ja, man weiß, die Härlinge nennt man diese Geiztrauben, die an einer späteren Blüte den Geiztrieben wachsen. Die großen, süßen Trauben, die wachsen an der Hauptrebe in der untersten Etage. Wir sehen sie jetzt wieder, wie sie reifen. Waren Diebe am Werk oder haben die guten Trauben, ja, und haben die guten Trauben geerntet oder haben Schädlinge sie befallen und die Reben kaputt gemacht? Das bleibt ungeklärt. Fakt ist, die Hoffnung des Winzers auf eine reiche Ernte hat sich nicht erfüllt. Vergebliche Mühe, das kenne ich auch. Das kennt bestimmt jeder von uns, wenn ein vermeintlich guter Same nicht aufgeht oder wenn Unwetter oder wie jetzt Dürre die Ernte vernichtet. Der Bauer und Winzer bekommt nicht immer, ja, seine Mühe belohnt. Auch ich habe mich bei manchen Projekten umsonst bemüht. Es war für die Katze, es war für den Papierkorb. Schlimmer sind die Enttäuschungen durch Menschen, wenn Kinder sich anstrengen und auf Lob und Anerkennung warten und hoffen, aber Lehrer sie nicht beachten und Eltern keine Zeit für sie haben. Oder andersherum, wenn Eltern feststellen, dass ihre Zuwendung und Liebe für den Sohn und für die Tochter mit unverschämten Forderungen und Wünschen beantwortet werden, wenn ihre Unterweisung in Gottes Geboten von der Lust auf Spaß und Genuss verdrängt werden. Wir ernten nicht immer, was wir gesät haben. Steine, Tornen, Parasiten sind es im Weinberg, die die Ernte vernichten, das gute Wachstum verhindern. Liebe, die verachtet wird, das tut weh. Jesaja singt vom Schmerz des Weinbauern, dessen Liebe und Mühe um den Weinberg nicht erwidert, nicht belohnt wird. Gott selbst ist der Winzer. Jesaja hat das Lied vermutlich bei einem Fest vorgesungen. Ich stelle mir vor, wie er auf dem Laubhüttenfest, dem Fest des Erntedanks und der Erinnerung an Gottes Segnung, dieses Lied anstimmt. Das Lied des Jesaja ist das Lied Gottes. Es singt von Gottes enttäuschter Liebe zu seiner treulosen Braut. Das ist Israel und Juda. Und wir können es auch auf Jesus und seine Gemeinde übertragen. In einem Artikel von Rainer Harter, dem Leiter des Gebetshauses Freiburg, las ich: Jesus ist nicht der Chef einer weltumspannenden Firma, sondern der Bräutigam, der sich nach der Liebe seiner Braut sehnt. Sehen wir so auch unsere Gemeinde. Gott hat nichts unterlassen, um seine Liebe zu bekunden, aber seine Liebe wird nicht erwidert. Statt Liebe erfährt er Untreue. Das Lied singt von diesem Schmerz der Liebe Gottes. Aber es führt nicht, wie bei uns Menschen, zu Hass und Vergeltung. Aber was soll er, der Herr des Weinbergs, tun? Gott hatte seinem Volk ein gutes Land gegeben. Er hat ihnen gute Ordnungen gegeben. Er hat ihnen politische und wirtschaftliche Stärke gegeben. Die Nachbarvölker suchten gute Beziehungen zu ihnen, wollten von ihrem Wohlstand partizipieren, das heißt teilhaben und mitwirken. Aber es ging ihnen wohl zu gut. Sie haben den Geber der Gaben, den Verfasser der Ordnungen und den Urheber ihres Lebens vergessen. Was interessieren uns alte Traditionen und Werte? Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, stand als Losung auf ihren Transparenten. Trifft und betrifft das nicht auch uns, unser Land? Zweitens, die Zerstörung des Weinbergs, die Auslieferung. Es gibt Konsequenzen, das heißt zwingende und logische Folgen. Untreue kann nicht übergangen oder bagatellisiert werden. Die Liebe erfordert konsequentes, das heißt also folgerichtiges Handeln. Die Schwester der Liebe ist die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit. Schwamm drüber ist kein Liebesbeweis. Aber Gottes Liebe und seine Reaktion ist anders als unsere Liebe und unser Umgang mit Enttäuschung. Im Zorn hätten wir die Weinstöcke ausgerissen und verbrannt. Hier reißt Gott nur die Zäune ein und lässt die Schafe und Rinder hinein. Die dürfen alles zertrampeln und zerstören. Gott liefert sein Volk den Feinden aus. Er gibt sie preis. Sie sind ihm schutzlos ausgeliefert. Sie sind sich selbst überlassen. Die Folge der Abkehr von Gott ist die Selbstzerstörung des Menschen. Das ist in der Geschichte Israels immer wieder vorgekommen. Ich finde, das erlebte auch die Christenheit in ihrer Kirchengeschichte. Und das erleben wir heute. Ich will uns an die Mitte des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung erinnern. Auch die Älteren haben da noch nicht gelebt. Das Bild der Christenheit war schon damals, gelinde gesagt, ziemlich uneinheitlich. Nicht nur die Bischöfe von Rom, Antiochia und Alexandria kämpften um die Vorherrschaft. Bedeutende Kirchenväter gab es auch in Cordoba, in Mailand und Konstantinopel. Und jeder hatte seine eigene Lehre. Es gab die assyrische Kirche im Osten, die koptische Kirche in Ägypten, die armenisch-apostolische Kirche. Sie alle wollten sich dem damaligen Konzil nicht unterordnen. Es gab so viele Streitfragen. Der Glaube an den dreieinigen Gott und an seinen Sohn Jesus Christus, der verflachte und verwahrloste. Und plötzlich kam auch durch politische Kämpfe und Kriege eine neue Religion aus Arabien. Die römischen und persischen Reiche hatten sich jahrelang bekämpft und so geschwächt, dass die Araber leichtes Spiel hatten. Das Einfallstor war Palästina, Judäa, Samaria, Galiläa, die Heimat Jesu. Die Christen genossen nach der Verfolgung in den ersten zwei Jahrhunderten jetzt staatlichen Schutz. Sie konnten sich mit sich selbst beschäftigen oder auch lau, lax und lässig werden. Aber nun war Schluss mit lustig. Die Muslime waren anders. Islam bedeutet sich hingeben. Muslim ist der, der sich Gott hingibt. Eine Konkurrenz, eine Herausforderung an die lasche Christenheit. Das musste wohl so kommen und sollte bis heute Mahnung und Ansporn sein. Der Weinberg ist nur dann geschützt, wenn er bei Christus, seinem Wort, seiner Gnade und dem Glauben an den lebendigen Gott bleibt. Das sind die Fundamente, nicht erst seit Luther, aber durch ihn neu ausgegraben und entdeckt. Dass auch der Islam gespalten ist, das soll uns nicht trösten. Das Leben des arabischen Kaufmanns Muhammad ibn Abdallah ist verrückt. Dass seine Religion so einen Siegeszug antrat, ist für mich unfassbar. Gottes Volk hat die Quelle lebendigen Wassers verlassen und sich Zisternen gegraben, die undicht sind, beklagt der Prophet Jeremia. Dass der Glaube und die christliche Kirche zertrampelt, angefressen und teilweise verwahrlost aussieht, das sollte uns wachrütteln und zur Umkehr leiten. Umkehr, Reformation fängt bei mir an und ist nicht zu Ende nach dem großen Jubiläum. Die erste von Luthers 95 Thesen lautet: Unser Herr und Meister Jesus Christus hat mit seinem Wort, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen, gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Habt ihr diesen Satz in einer der Jubiläumspredigten im vergangenen Jahr gehört? Ich habe sie mir alle angehört. Von Jesus war da wenig die Rede. Noch ein kurzer Exkurs zu einem aktuellen Geschehen in einem Land mit ehemaligem, muss man jetzt sagen, Ausnahmezustand. Das Land, in dem Paulus viele Gemeinden gegründet hat, dort bekennen sich von den 80 Millionen Bürgern noch 0,15% zu Jesus Christus. Diese 120.000 spalten sich auf in 15 völlig getrennte Kirchen, von armenisch-orthodox und griechisch-orthodox bis zu syrisch-katholisch, römisch-katholisch, anglikanisch und zwei, drei oder weiß ich nicht wie viele Baptisten sind bestimmt auch dabei. Was ist das für ein christliches Zeugnis im Land des Recep Tayyip Erdogan? Glaubensfreiheit steht zwar in der Verfassung, aber eben nur auf dem Papier. Kirchen werden von Amts wegen geschlossen, Klöster werden enteignet. Die Schließung der letzten Kirche in der Großstadt Bursa, eine 1,8 Millionen Stadt, also etwas größer als Frankfurt oder Darmstadt oder Hemsbach. 1,8 Millionen Bursa. Die letzte Kirche wurde erst durch den Protest des Darmstädter Bürgermeisters Jochen Pertsch, ein Grüner, bei seinem Kollegen aus der Partnerstadt abgewendet. Da hat eine Städtepartnerschaft und ein Grüner mal etwas Gutes bewirkt, dass die letzte Kirche in Bursa nicht geschlossen wurde. Das sind die zwei Seiten. Eine zersplitterte Christenheit einerseits und staatliche Unterdrückung andererseits. Wie gut geht es da immer noch uns Christen in Deutschland. Aber auch hier gibt es Gegenwind, gibt es Diffamierungen, das heißt Verleumdungen, Unterstellungen. So viel aber zum Land erstmal der 7 biblischen Gemeinden von Ephesus bis Laodicea. Sie sind nicht mehr. Sie sind mir ein deutliches Bild für den Weinberg des Herrn. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Wie schnell ein Weinberg überwuchert und zum Busch wird, können wir ja hier und dort auch an der Bergstraße sehen. Ist das ein Bild auch für die Christen allgemein, für unsere Gemeinde oder für unser persönliches Christsein? Beides hängt ja unmittelbar zusammen. Wie pflege oder wie vernachlässige ich meine Gottesbeziehung? Wir leben aus der Gnade, aber der ewig treue Gott erwartet Treue und Liebe zu seinem Weinberg. Das ist für uns die Gemeinde. Einmal im Monat ein Gottesdienstbesuch, das ist als Liebesbeweis etwas kümmerlich, um nicht zu sagen erbärmlich. Mitarbeit im Weinberg ist gefragt, die tut uns allen gut und sie kann uns glücklich machen. Gut, dass wir einander haben, haben wir früher gesungen. Vielleicht singt ihr es heute auch noch. Gott selber leidet unter der Untreue seines Volkes, seiner Kinder. Sein Liebeslied will uns zueinander und zurück in seine Obhut, unter seine Herrschaft rufen. Die Klage des liebenden Weingärtners. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Das sind im Hebräischen zwei Wortspiele, so ähnlich wie im Deutschen. Mischpat, das Recht, und Mischpach, der Rechtsbruch. Das andere Wortpaar, Sedaka, heißt Gerechtigkeit, und Seakwa ist das Geschrei oder der Hilfeschrei. So mancher wartet auch in diesem unserem Land auf Rechtsspruch. Recht und Gerechtigkeit sind dann noch zwei verschiedene Schuhe, aber nicht so bei Gott. Er ist gerecht, ein Gott der Treue und ohne Trug. Gerecht und gerade ist er, steht im Lied des Mose. Erzählt von der Treue Gottes, das will ich nicht nur singen, sondern tun. Wie oft hatte Gottes Volk versprochen, treu zu sein und nur dem einen Gott zu dienen. Aber die Versuchungen kamen immer wieder. Die Götter der anderen Völker waren irgendwie attraktiver, moderner und greifbarer. Und wenn sie auch so sexuelle Ausschweifung erlaubten, da war die Verlockung, die Versuchung so groß, dass man ihr gerne nachgab. Religiöse Vielfalt, Synkretismus, das Fremdwort, Religionsvermischung ist auch ein Thema heute. Jeder mixt sich ja so seine eigene Spiritualität, von Glauben spricht man gar nicht mehr, mixt sich seine Spiritualität zusammen, das ist in Gott, aber sucht die Treuen im Land, die echten, authentischen, das heißt glaubwürdigen Jesus-Nachfolger. Vor Menschen können wir fromme Masken tragen. Gott sieht uns ungeschminkt. Und wenn wir zu Jesus gehören und nicht nur zu ihm, sondern ihm ganz gehören, dann sieht Gott uns überkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Dann wird unsere Schlechtigkeit überdeckt von seiner Gerechtigkeit. Was für ein Wunder. Aber das ist kein Freibrief für Bosheit, Gemeinheit, Arglist, für Geiz und Gier, für Götzenkult. An der Stelle muss ich von dem reden, der Gottes Angebot zur Versöhnung ist, Jesus Christus. Gott, der im Bild als enttäuschter Liebhaber seiner Braut erscheint, hat einen Weg aus dem Dilemma gefunden. Die Passion seines Sohnes, ein Zitat, durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen wurde die Liebe vollendet. Der Bann der Enttäuschung und damit des Zorns ist gebrochen. Jesus' Sterben war nicht vergeblich und nicht umsonst. Gott gab sein Liebstes, seinen Sohn. Gegen den Wildwuchs der Ranken und Dornen steht das Erbarmen und die Pflege des Herrn seiner Gemeinde. Zitat Ende. Der Zorn Gottes und auch das ungeheure Leid dieser Welt haben also nicht das letzte Wort. Christus baut seine Gemeinde. Es gibt blühende und lebendige Kirchen und Gemeinden. Ich habe den Eindruck, auch ihr seid ganz gut aufgestellt, wenn ihr wieder Taufe feiern dürft, am nächsten Sonntag in Bensheim-Auerbach ist sie im September wieder geplant. Das ist ein großer Grund zur Dankbarkeit. Es gibt natürlich auch Defizite, es gibt Schwachstellen, es gibt Missverständnisse und viele Dinge, über die man sich ärgern kann. Es gibt vergebliche Mühe und enttäuschte Erwartungen. Und es gibt Vergebung. Es gibt Versöhnung mit Jesus und untereinander und mit uns selbst. Von Gott geliebt, mehr als ein Wort, mehr als ein Versprechen. Von Gott geliebt auf besondere Art. Gott hat uns kompromisslos geliebt. Das hat Lukas di Nunzio, der Songpoet aus Waldorf, in seinem Liebeslied an Gott getextet. Mancher kennt es vielleicht. Paulus schreibt an die Korinther: Gott hat uns mit Jesus Christus verbunden. Der wurde uns zur Weisheit, die von Gott kommt, und zur Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Durch ihn können wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt. 1. Korinther 1, Vers 30. Jesus sagt: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reiche Frucht. Möge uns dieses Lied vom Weinberg aufwecken, erwecken und uns neu in die Nähe und Geborgenheit des himmlischen Vaters und seines Sohnes führen. Dann erwachsen daraus gute Früchte, süße Trauben, denn die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Am Ende der Zeit wird sich erfüllen, was in Jesaja 27 bei Jesaja steht. Auch diesen schönen Ausblick will ich euch nicht verschreiben. Ich habe einen wundervollen Weinberg, sagt Gott. Singt alle, singt ein Lied zu seinem Ruhm. Ich selber bin der Wächter, ich der Herr, und alle Augenblicke tränk ich ihn.